Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 22. Mai 2024. Der Stoff geht uns nicht aus und mit jedem Tag scheinen die Nachrichten immer noch ein bisschen verrückter zu werden. Doch gerade jetzt in diesen stürmischen, aus den Fugen geratenen Zeiten gilt es in Erinnerung zu behalten, was ich gestern schon versucht habe zu sagen. Das wahre Wunder besteht darin, dass nach wie vor so vieles so gut funktioniert. Das ist eine Feststellung, aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Wir dürfen das Tohuwabohu der Mächtigen nicht sich selber überlassen. Jetzt schlägt die Stunde der demokratischen Eigenverantwortung, vor allem dann, wenn es eben die Mächtigen, wenn es die Eliten nicht mehr im Griff haben. Dann darf man sich nicht abwenden, nicht zynisch die Faust im Sack machen oder selbstgefällig mit dem Zeigefinger da auf die Politiker weisen. Dieses Politiker-Bashing, die Politiker-Beschimpfung, das ist unfruchtbar, das bringt nichts. Am Ende muss man in den Spiegel schauen und selber das wieder einrenken, was man zuvor bei den letzten Wahlen selber ausgerenkt hat. Und daran zu erinnern, an diese demokratische Eigenverantwortung, das ist wichtig, vor allem in diesen Jubelstunden, in diesen deutschen Jubelstunden des Grundgesetzes, 75 Jahre Grundgesetz, überall sind historische Aus- und Rückblicke zu lesen, voller Andacht, selbstbeweihräuchernd, und ich möchte das hier ganz klar auch herausstreichen, dieses Grundgesetz ist eine riesige Leistung, ist eine Errungenschaft, errichtet auf den Trümmern, auf den noch rauchenden Trümmern des Zweiten Weltkriegs durch Staatsmänner, die einem immer noch imponieren, die haben ein sehr solides Gehäuse da aufgebaut, aber bei allem Respekt, bei aller verdienten Bewunderung wollen wir nicht gleich in einen Gottesdienst ausbrechen, denn etwas irritiert mich da an diesen Standortbestimmungen und bengalischen Beleuchtungen dieses Grundgesetzes. Es scheint fast so, als würden sich da einige der Lobredner einbilden, die Demokratie sei in der Bundesrepublik erfunden worden. Und da muss ich natürlich als Schweizer in aller Bescheidenheit mein Veto einlegen. Also man tut diesem Grundgesetz nicht Unrecht. Es tut ihm auch keinen Abbruch, wenn man darauf hinweist, dass es gewisse, wie alle menschengemachten Konstruktionen, gewisse Mängel auch aufweist. Zum Beispiel, dass das Volk allzu sehr ausgebremst wird und dass dieses Grundgesetz meines Erachtens zu sehr auf dem Misstrauen der Politiker gegenüber der Bevölkerung aufgebaut wurde. Und hier liegt zum Beispiel ein historisches Missverständnis vor. Denn wenn man rückblickend auf die deutsche Geschichte ein Misstrauen artikulieren möchte, dann müsste man ja vor allem auch den Politikern gegenüber ein enormes Misstrauen haben, denn es waren ja nicht die Deutschen, die damals per direkt demokratischem Entscheid den Zweiten Weltkrieg entfesselt haben oder den damaligen Reichskanzler Hitler ins Amt gehoben haben. Das war ein Entscheid damals der bereits gewählten parlamentarischen Eliten. Da waren wenige Leute beteiligt, über 60% der Deutschen hatten gegen Hitler gestimmt. Also dieses institutionalisierte Misstrauen gegenüber dem Volk im Grundgesetz, das ist etwas, was heute in seiner Problematik zusehends erkannt wird. Stichwort Elitenarroganz, Stichwort Fallhöhe zwischen oben und unten, Stichwort Politiker, die der Bevölkerung, die den Wählern mit vorauseilendem Misstrauen begegnen und Kritiker da allzu leichtfertig gleich in die Rechtsextreme, in die Nazi-Ecke, in die Schandecke stellen möchten. Das ist etwas, was in Deutschland zu beobachten ist und was auch immer mehr Unmut erzeugt. Leider ist da die Einsicht der Regierenden, der Mächtigen nicht an einem besonders prominenten Ort, wenn ich etwa das neue Titelblatt des Nachrichtenmagazins Der Spiegel mir anschaue. Der Spiegel, das Sturmgeschütz dieser Schüssmilieu-Eliten, nichts gelernt. Hier die deutsche Flagge mit einem Hakenkreuz darunter gut erkennbar verborgen. Das ist eben die tägliche Demagogie mit der Botschaft, alle, die heute nicht zufrieden sind mit dem, wie es in Deutschland läuft, die stehen da anscheinend in dunkelster historischer Tradition. Da haben Sie ein typisches mediales Beispiel für diese letztlich grundgesetzlich verankerte Elitenarroganz. Und das ist ein Problem, und ich sage das als Schweizer, uns fällt das vielleicht stärker auf oder stößt das auf, schon länger, nicht erst seit diesen Feierlichkeiten. Und ich sage das ausdrücklich vor dem Hintergrund, dass ich einen größten Respekt habe vor diesen Aufbauleistungen und gar nicht das Grundgesetz im Bausch und Boden verdammen möchte. Aber eben wie alles Menschengemachte hat auch dies seine Mängel. Israel reagiert mit großer Empörung, heftige Vorwürfe des Internationalen Strafgerichtshofs. Regierungschef Netanyahu, seinem Verteidigungsminister und den Hamas und drei Hamas-Führern werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Israels Regierung sieht darin eine Gleichstellung mit Terroristen. Sie haben das sicher mitbekommen. Dieser Strafantrag des Chefanklägers von Den Haag, der nun einen Haftbefehl erlassen möchte gegen Regierungschef Netanyahu, seinen Minister Gallant und drei Hamas-Vertreter. Das hat fassungsloses Entsetzen ausgelöst in Israel, einen kollektiven Aufschrei gewissermaßen. Und ich möchte in diesem Zusammenhang gleich am Anfang darauf hinweisen, dass ich ein Interview, jetzt den zweiten Teil jenes Gesprächs mit dem früheren britischen Diplomaten Alastair Crook, gleich nachreichen werde. Wir werden heute Mittwoch dieses Gespräch führen, und sobald wir das mit Untertiteln versehen haben, werden wir das auch aufschalten. Natürlich werde ich über diese jüngsten Entwicklungen sprechen. Ich möchte vorausschicken zweitens, dass ich in dieser Sendung die Kriegführung Netanyahus verschiedentlich kritisiert habe. Ich habe auch meine Besorgnis Ausdruck gegeben, dass so wie der Krieg läuft, sich Israel keinen Gefallen tut, weil eben die Weltöffentlichkeit oder Teile der Weltöffentlichkeit immer Israel kritischer werden und dass darin eben das zynische Kalkül der Hamas aufgeht. Diese kritischen Bemerkungen entsprechen ja meiner Gefühlslage, meiner Stimmungslage als jemand, der Sympathien zu Israel hat, aber auch keine Antipathien gegenüber den Palästinensern. Mir ist auch bewusst, dass die Palästinenser auf ihre Art und Weise, aus ihren Erfahrungen heraus, Fürchterliches durchgemacht haben und dass es in diesem hochkomplexen Konflikt keine simplen Wahrheiten gibt. Trotzdem bin ich, und vielleicht gerade deshalb, bin ich entsetzt über diesen Strafantrag des Chefanklägers. Und mit einer gewissen Genugtuung stelle ich fest, dass ich da nicht der Einzige bin. In vielen Zeitungen wird dieses Tribunal in Den Haag nun kritisiert, zum Beispiel in der Neuen Zürcher Zeitung, aber auch in einer FAZ, in der Welt sowieso. Und all die Berichterstatter, die Kommentatoren haben das Gefühl, dass hier vor allem politisch recht gesprochen werden soll. Und diesen Eindruck teile ich auch. Ich bin ein Kritiker dieses Internationalen Strafgerichtshofs. Ich empfinde ihn als äußerst und vielleicht auch zunehmend willkürlich. Was mich jetzt allerdings an dieser medialen Reaktion etwas stört oder was mir aufgestoßen ist, dass man es jetzt kritisiert bei Israel, ist das eine. Aber wo waren all diese Kritiker, als damals der gleiche Gerichtshof die Russen angeklagt hat, damals einen Haftbefehl erlassen gegen den amtierenden Präsidenten Putin und dessen Kinderbeauftragte Frau Belova? Damals jubelten die Journalisten, jetzt bei Israel sehen sie es anders. Für mich blenden die israelkritischen Stimmen, die sich jetzt vielleicht bestätigt fühlen durch diesen Haftbefehlsantrag. Es ist noch kein Urteil, es ist ein Antrag für einen Haftbefehl. Aber was da die sich eben bestätigt fühlen in ihrer Kritik an Israel, an der Regierung Netanyahu, was die meines Erachtens ausblenden, ist die Sichtweise Israels. Das wird komplett mittlerweile an den Rand gedrückt und es fehlt meines Erachtens komplett die Bereitschaft, sich da in die Fußstapfen der israelischen Regierung hineinzuversetzen. Was hätte denn Benjamin Netanyahu tun sollen nach dem 7. Oktober 2023. Das war der Tag des Massakers, als diese Hamas-Brigaden in Israel eingefallen sind, zur Überraschung natürlich der Regierung, zur Bestürzung. Sie sind eingefallen, haben ein Massaker angerichtet, sie haben Geiseln verschleppt, sie haben fürchterlich gewütet und haben sich dann zurückgezogen in ihre Unterkellerungen, in ihre Bunkersysteme, die sie über die letzten Jahre und Jahrzehnte vermutlich mit sehr viel Entwicklungshilfe aufgebaut haben, anstatt die Wirtschaft des Gazastreifens voranzubringen. Ist ja klar, dass ein Staatschef da nicht einfach achselzuckend das hinnehmen kann, eine Polizeistreife oder ein paar Blauhelme in den Gazastreifen entsenden kann mit der Bitte höflich, man möge da die Geiseln zurückbringen. Ich meine, das war ein kriegerischer Akt der Hamas, ein asymmetrischer kriegerischer Akt der Hamas gegenüber Israel. Und ich kenne auch nicht das letzte Kalkül dieser Hamas-Leute, aber die wollten damit ganz klar provozieren eine fürchterliche Reaktion. Und vor allem wollten sie die Palästinenserfrage wieder an die Spitze der internationalen Agenda katapultieren. Dies vor dem Hintergrund jener Friedensabkommen, jener Abraham Accords, die sich da in der arabischen Welt zwischen Israel und eben diesen arabischen Staaten zusehends bemerkbar gemacht hatten. Und die Palästinenser, die Hamas, die hatte das Gefühl, uns schwimmen die Fälle davon. Und jetzt müssen wir mit einem Gräuelanschlag, mit einer Gräuelattacke sozusagen, mit der maximalen blutigen Provokation diesen Konflikt wieder ins Bewusstsein rufen. Und mir kann niemand erzählen, dass die Hamas nicht eiskalt damit gerechnet hat, dass sich Netanyahu, die Regierung Netanyahu, wird wehren müssen, weil sich jede Regierung auf der Welt wehren muss, wenn sozusagen das Urvertrauen der eigenen Bevölkerung in die Schutzfunktion des Staates dermaßen zertrümmert wird, wie das die Hamas geschafft hat an jenem 7.10.2023. Also Netanyahu musste sich wehren, er musste zurückschlagen, er musste die Geiseln befreien, er versucht das ja heute noch. Und jetzt kommt eben die entscheidende Frage, die diese Israel-Kritiker meines Erachtens, aber bitte widersprechen Sie mir, meines Erachtens allzu sehr ausblenden, nämlich die Frage, ja, was hätte er denn anders machen können? Was hätte er denn anders machen sollen? Wie soll man sich wehren gegen einen Feind, der sich unter der eigenen Zivilbevölkerung versteckt, der seine militärischen Stützpunkte unter Spitälern, Schulen, Wohngebieten anlegt, und der auch weiß, dass der Gegner sicherlich nicht mit einem verlustreichen Häuserkampf da eintreten wird, sondern dass es dann zu, ja, konventioneller Kriegsführung kommt, zu Bomben, zu Panzern, zu Luftwaffeneinsätzen und so weiter. Also die Hamas hat es doch hier ganz klar darauf angelegt, die eigene Zivilbevölkerung zu verheizen, und all die arabischen Kreise, die jetzt über Israel so voller Empörung sind, zum Beispiel auch die Ägypter, aber auch andere, die haben ja ihre Grenzen nicht geöffnet für die palästinensischen Glaubensbrüder. Das sind ja auch Fakten, die man zur Kenntnis nehmen muss. Also die Kriegsführung der Hamas, die Guerillataktik der Hamas, die hat doch ganz klar das strategische Ziel angestrebt, Israel zu einer Gegenreaktion zu provozieren, die zivile Opfer hervorruft, die man dann wiederum propagandistisch gegen Israel in Anschlag bringen kann, mit dem Endziel vermutlich die arabische Welt zu einer Kollektivempörung zu bringen, um dann mit vereinten Kräften endlich dieses Israel von der Landkarte zu wischen. Und auch da, das darf man sich doch nicht naiv hier sozusagen ausblenden, die Hamas hat in ihrer Gründungscharta geschrieben, dass man Israel weghaben will und dass man die Juden, wo immer man sie finde, umbringen solle. Das wurde dann verharmlost, man hat gesagt, ja, das ist die Bildsprache der Araber, das könne man nicht eins zu eins wörtlich nehmen. Inzwischen hat man sich auch etwas distanziert, angeblich, von dieser Charta. Aber das sind Aussagen, und das sind Aussagen, die aus israelischer Sicht natürlich eine extreme Brisanz haben. Und es sind auch nicht nur Worte, sondern die Hamas hat ja gezeigt, dass sie diesen Worten auch Taten folgen lässt. Oder nehmen Sie die Hamas-Verbündeten im Iran, die haben ja immer wieder gesagt, dass Israel weg müsse, dass man Israel von der Landkarte fegen wolle. Zum Beispiel ein früherer Regierungschef Ahmadinejad hat sich dahingehend geäußert. Und dass nun dieses Israel, das auf diese Art und Weise angegriffen wurde und sich wehren muss und vom Gegner sozusagen in diesen, ja, opferreichen Kampf auch hineingelockt wird, im vollen Bewusstsein der Hamas, dass man die eigene Zivilbevölkerung verheizt, dadurch, dass nun dieses Israel auf die gleiche Anklagebank gehoben werden soll wie die Hamas. Das empfinde ich also als eine schon sehr, sagen wir es mal sehr zurückhaltend, erklärungsbedürftige Handlungsweise. Und das heißt nicht, dass man alles gut finden muss, was Netanyahu macht und was die israelischen Streitkräfte machen. Es gibt auch in Israel eine sehr artikulierte Kritik. Es gibt ja da, wir haben darüber berichtet, es gibt Zeitungen, die den Benjamin Netanyahu aufs Schärfste kritisieren. Selbstverständlich, Israel ist ein pluralistischer, demokratischer Rechtsstaat, der einzige weit und breit in dieser Region, und auch dies wirkt extrem merkwürdig, sagen wir es einfach mal sehr, sehr zurückhaltend, extrem merkwürdig, dass dieses Israel nun auf die gleiche Stufe gestellt werden soll wie diese theokratische, islamistische Organisation Hamas. Ein anderer Punkt, und das wird mir dann jeweils entgegengehalten, wenn ich so argumentiere, dass man diesen Konflikt, auch die Hamas-Gräueltaten, in einem größeren Zusammenhang sehen müsse, wie beispielsweise den Einmarsch der Russen in der Ukraine. Da bin ich einverstanden. Natürlich stimmt das. Dieser Konflikt ist nicht erst seit einer Zeitenwende am 7. Oktober 23 virulent. Die Ursachen dieses Krieges weisen in die Geschichte zurück, vermutlich noch hinter die Staatsgründung Israels von 1948. Da können Sie in biblische Zeiten zurückgehen. Das ist eine sehr, sehr komplizierte und eine komplexe Geschichte, für die es keine einfachen Lösungen und auch keine schwarz-weißen Schablonen gibt. Wo ich aber nicht mehr mitmache, ist, wenn man eben rechtfertigt diese Hamas-Gräueltaten vom 7.10.23 gegen Zivilbevölkerung in Israel. Das ist ein Mordanschlag gegen Zivilisten gewesen. Das kann ich nicht rechtfertigen. Ich kann auch nicht rechtfertigen, wenn die Hamas sich da unter der eigenen Zivilbevölkerung verschanzt und so im Grunde ja diese Vorwürfe auch ganz gezielt provoziert, die jetzt gegen Israel in Anschlag gebracht werden. Einer dieser Vorwürfe lautet, die Regierung Netanyahu betreibe einen Genozid im Gazastreifen. Da muss ich Ihnen sagen, das empfinde ich jetzt als einen Affront und als einen fürchterlichen Missbrauch auch historischer Missstände und historischer Ereignisse, gerade die wir in Europa natürlich im Bewusstsein zu behalten haben. Die israelischen Streitkräfte, man mag ihnen vieles vorwerfen, aber die israelischen Streitkräfte warnen die zivilen Gebiete, die sie angreifen, sie geben Vorwarnungen ab oder sie errichten humanitäre Korridore, bei denen sie natürlich aufpassen müssen, dass die nicht missbraucht werden, guerillataktisch von der Hamas. Und meines Wissens haben also die Nazischergen im Zweiten Weltkrieg keine Vorwarnungen abgegeben, bevor sie da Gebiete angegriffen haben, um dann die jüdische Bevölkerung zu verschleppen und zu ermorden. Und sie haben auch keine humanitären Korridore da in die Konzentrations- und Vernichtungslager errichtet. Und die Leute, die mit diesem Genozidvorwurf da so aus der Hüfte heraus herumjonglieren, ich glaube, da muss man schon etwas in die Geschichte sich vertiefen, um etwas zurückhaltender zu werden. Der Genozidvorwurf ist ja fast schon allgegenwärtig. Man hat ihn ja auch gegen die Russen gebracht. Damals haben natürlich viele der Journalisten, die jetzt dieses Geschehen da am Strafgerichtshof in Den Haag kritisieren, das haben sie damals auch bejubelt, weil sie einfach gegen die Russen sind. Ich habe ein wachsendes Unbehagen gegenüber diesem Strafgerichtshof in Den Haag, der so heillos verpolitisiert wirkt. Und ich sage, das wäre meine letzte Bemerkung, ich sage das als jemand, der kein Gegner ist der internationalen Justiz, sozusagen der zwischenstaatlichen Justiz. Aber, und das müssen wir uns immer vor Augen halten, es kann zwischen den Staaten keine innerstaatlichen, rechtsstaatlichen Verhältnisse geben. Zwischen den Staaten herrscht Dschungel. Das Recht gilt höchstens annäherungsweise und das, was wir als internationales Recht, als Völkerrecht bezeichnen, ist bestenfalls ein Ideal, dem wir uns annähern können. Aber auf der internationalen Bühne prallen eben unversöhnliche Ansprüche und auch Rechtsansprüche aufeinander und deshalb kann man nicht sagen, dass Tribunal von Den Haag hat gewissermaßen den Rechtsstaat gepachtet. Das empfinden viele nicht so. Man muss eben aufpassen, Gut, dass man solche Institutionen hat, aber gefährlich, wenn sie in dieser Art und Weise verpolitisiert werden. Und ich glaube, es ist selbst jenen etwas unwohl dabei, die Israel kritisieren. Die sind nicht unbedingt jetzt begeistert, dass da die Regierung Netanyahu und die Hamas-Führung sich auf der gleichen Anklagebank wiederfinden sollen. Bin sehr gespannt, wie das sich da weiterentwickelt. Hochinteressant für Deutschland, für die Schweiz, eine Studie aus Großbritannien. Der Daily Telegraph, das konservative Tagesblatt, zitiert da eine Untersuchung des Finanzinstituts Capital Economics. Und die Capital Economics kommen zum Schluss, dass die Masseneinwanderung nach Großbritannien die Briten ärmer gemacht habe und nicht reicher. Es könne keine Rede davon sein, dass da Fachkräfte aus der ganzen Welt zuströmen, ganz im Gegenteil. Das, was man messen könne, seien explodierende Mietpreise und stagnierende Löhne, auch natürlich aufgrund der Massenzuwanderung. Das erzeugt Lohndruck, gleichzeitig schießen die Mieten nach oben und der Leidtragende ist der britische Mittelstand. Und das würde ignoriert, vor allem von den Konservativen, moniert hier der Daily Telegraph. Und mit einem sehr für die Konservativen natürlich aufrüttelnden und gefährlichen Argument, dass nämlich die Tories in Großbritannien ohnehin im Verdacht stehen, eine Elitenpartei zu sein. Und jetzt mit dieser ganzen Massenmigration, die man nicht in den Griff bekommen habe, da werde man noch mehr identifiziert. Der Mittelstand wende sich da in Scharen ab. Und der Daily Telegraph schreibt auch, dass es keine faulen Ausreden geben dürfe. Großbritannien habe schon ein Migrations- und Asylchaos gehabt zur Zeit der EU-Mitgliedschaft. Man habe dann versprochen, mit dem Brexit würde man Take Back Control, die Kontrolle über die eigenen Grenzen wieder übernehmen. Das aber habe man versäumt. Das sei nicht die Schuld der Europäischen Union und auch nicht die Schuld des Brexit. Das sei einzig und allein der Unfähigkeit der konservativen Politiker zuzuschreiben. Dies die scharfen Diagnosen. Aber wir in der Schweiz, auch in Deutschland, wir müssen uns einfach vor Augen führen, wir werden mit Propaganda zugemüllt, dass diese Masseneinwanderung gewissermaßen das Eldorado, das Nonplusultra auch für die Fachkräfterekrutierung und für die Finanzierung der Sozialstaaten sei. Es gibt immer mehr substanzielle Studien, die dem widersprechen. Die Massenmigration ist ein Verlustgeschäft. Gute Nachricht aus London. Julian Assange erhält eine letzte Chance. Britischer High Court urteilt zugunsten des WikiLeaks-Gründers. Ihm drohen 175 Jahre Haft in den Vereinigten Staaten von Amerika. Nun hat der High Court entschieden, dass Julian Assange das volle Arsenal der Berufungsinstrumente gegen den Auslieferungsentscheid, den drohenden, in Anspruch nehmen könne. Das wird weithin als gute Nachricht zugunsten des WikiLeaks-Gründers interpretiert. Die Lage in der Ukraine hat sich dramatisch zugespitzt. Dies die Erkenntnisse der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock auf Staatsbesuch bei Volodymyr Zelensky. In der Schweiz rüstet man sich ja für diese völlig verunglückte Friedenskonferenz, die gar keine Friedenskonferenz wird, sondern zu einer Art Huldigungsmesse zugunsten des ukrainischen Präsidenten zu verkommen droht. Annalena Baerbock, die Lage in der Ukraine hat sich dramatisch zugespitzt und gleichzeitig hat die Welt aufgedeckt, die Tageszeitung Die Welt, jenes Dokument, jenes Einigungsdokument zwischen Russland und der Ukraine aus dem Frühling 2022, als man um Haaresbreite vor einer Einigung stand, vor einer Friedenslösung und selbst die russlandkritischen Kollegen der Welt kommen zum Schluss, dass damals sehr großzügige Lösungen gefunden worden seien. Schleunigst sollte man wieder mit Russland verhandeln, denn der Präsident Putin hat immer klar gemacht, dass er diesen militärischen Angriff oder diese militärische Sonderoperation, wie er sich ausdrückt, angeordnet habe, um einen Krieg zu beenden, den seit 2014 auf ukrainischem Boden lodernden Bürgerkrieg der Regierung in Kiew gegen die eigenen russischsprachigen Gebiete. Das ist hier die Thematik. Georgien, Intellektuelle sind wieder Volksfeinde. Ja, wir haben einen Konflikt hat in der Ukraine und jetzt Georgien, da wird auch wieder kräftig angeheizt. Die Regierung hat gesagt, die wollen ein Gesetz durchbringen gegen ausländische Agenten. Das wird bei uns belächelt, aber, meine Damen und Herren, es ist eine Tatsache, dass CIA, amerikanische Geheimdienste, natürlich mit NGOs und zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeiten, mit dem Ziel natürlich, die aus Sicht der Amerikaner autokratischen Regime zu destabilisieren, ins Wanken zu bringen, Geopolitik zu betreiben durch diese Form der Einmischung. Man muss sich nicht wundern, dass die georgischen Regierungen oder die russischen oder chinesischen Regierungen keine Freude daran haben, an dieser Einmischung. Sie machen vermutlich das Gleiche auch umgekehrt, versuchen es oder würden es versuchen, wenn sie an der gleichen Stelle sind. Ich will das hier überhaupt nicht in dem Sinn moralisch bewerten, sondern wir betreiben nüchterne Realpolitik. Was nun allerdings in Georgien besonders gefährlich und auffällig ist, dass sehr viele westliche europäische Politiker da mit demonstrieren, sogar Reden halten, insbesondere aus dem Baltikum. Und das Baltikum, bei allem Verständnis, auch für die dramatischen historischen Erfahrungen der Balten, vor allem durch die Sowjetunion, ich kann das 100% nachvollziehen. Wenn ich ein Balte, wenn ich ein Litauer, ein Este wäre, dann hätte ich auch ein Russentrauma, aber ich bin eben Schweizer. Wir Schweizer haben von den Russen noch nie etwas zu befürchten gehabt. Unterschiedliche Erfahrungen spielen eben unterschiedliche Rollen und so legitim die historische Erfahrung der Letten, der Esten und der Litauer ist, genauso legitim ist meine und genauso wenig wie die Balten sozusagen meine historische Erfahrung zum Richtmaß nehmen können, kann ich die historische Erfahrung von ihnen zum Richtmaß nehmen. Aber die Gefährlichkeit heute besteht eben darin, dass in der Europäischen Union die Deutschen, die Franzosen sozusagen das baltische Denken übernehmen, auch die baltischen Interessen sich zu eigen machen. Und das ist gefährlich und man müsste im Grunde dagegen wirken und sagen, Entschuldigung, es ist nicht im Interesse der Europäischen Union, wenn ein litauischer Außenminister in Georgien Reden hält gegen die dortige Regierung. Das ist nicht die Aufgabe der Europäischen Union, im Gegenteil. Und Litauen als Land hat ohnehin, jetzt gerade aus deutscher Sicht, auch noch ein paar heikle historische Kapitel aufzuarbeiten, etwa die Verstrickungen in den Nationalsozialismus, Stichwort Waffen-SS, Stichwort litauische Legion. Im damaligen Zeitkontext auch wieder nachvollziehbar. Die haben sich gewehrt gegen den Bolschewismus, gegen den Kommunismus. Für viele Balten waren die Nazis Befreier gegen die Rote Armee. Ich will das nicht diskutieren hier. Ich sage nur, diese historische Erfahrung sollte man sich vielleicht in Berlin oder in Brüssel oder in Paris nicht eins zu eins zu eigen machen, sondern man muss sich doch die Frage stellen, was ist im Interesse Deutschlands? Und im Interesse Deutschlands ist es eben nicht, in Georgien jetzt auch noch einen Konflikt anzuheizen durch EU-Politiker, die ohnehin versuchen, diese ganze EU, diese kraftlose, schwache EU, wo es eben keine Gegenwehr gibt in Paris, Brüssel oder Berlin, diese EU sozusagen nach baltischen Interessen da in eine noch größere Konfrontation gegenüber Russland hineinzuziehen. Das ist wichtig, dass man das anspricht in einer Sprache, die auch für die baltischen Freunde akzeptabel ist. Dann noch Untersuchung, Hausdurchsuchung im Wohnhaus des AfD-Bundestagsabgeordneten Peter Bistro. Und da bin ich entsetzt über die Vorverurteilung in den Medien, wie da berichtet wird. Brühwarn über diese staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Man habe da noch Goldbarren-Nummern gesehen und so weiter, als ob das ein Verbrechen wäre. Das ist also auch Bananenrepublik Deutschland, meine Damen und Herren, wenn da gegen Politiker solche vorverurteilenden Meldungen quasi eins zu eins durchgestochen werden durch die Staatsanwaltschaften. Im Zweifel für den Angeklagten, das ist ein eherner Rechtsgrundsatz, er scheint für Exponenten der AfD zusehends nicht zu gelten. Wir haben es auch beim Höcke-Urteil gesehen, da hat man geradezu im Zweifel gegen den Angeklagten Höcke entschieden. Das ist nicht Rechtsstaat, das ist nicht Jubelstunde, das ist nicht Grundgesetz, wie es eigentlich sein sollte. Also bei allem Respekt, bei aller Bewunderung für die deutsche demokratische Leistung, man muss auch diese Missstände hier immer wieder ansprechen und entsprechend produktiv reformorientiert da in die eigenen gesetzgeberischen Aktivitäten einbeziehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, eine etwas längere Sendung heute geworden, aber mit brisanten Themen. Ich hoffe, Sie sind immer noch dabei, wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns möglichst bald, spätestens morgen, wiedersehen. Und nicht verpassen, mein Interview mit dem britischen Diplomaten Alastair Crook zum Thema Nahost.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.